Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Enttäuscht und was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken. Das ist heute unser Thema und dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schneider.
Grüß Gott, Herr Martin und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria.
Enttäuscht und was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken, Herr Pfarrer Schneider, das ist ja heute unser Thema. Aber wenn ich so richtig enttäuscht bin, fällt es mir unheimlich schwer, darin noch Gottes Willen zu entdecken.
Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass der Blick dann verstellt ist, weil alles um mein Enttäuschtsein kreist und ich den Blick nicht mehr offen habe für das, was schon neu auf mich zukommt. Gleichsam wie in dem Bibelwort, siehst du, Neues kommt auf dich heran, erkennst du es denn nicht? Es bereitet sich schon vor und du erkennst es noch nicht.
Das heißt, wir haben also eine andere Wahrnehmung, wenn wir enttäuscht sind.
Ja, alles kreist sich um dieses Enttäuschtsein und dass mir das gerade passiert ist und dass es mich betroffen hat und die anderen, denen geht's gut und mir muss es jetzt passieren und wie soll das alles noch weitergehen? Es blockiert dieses Enttäuschtsein, blockiert auch ein Stück, dass man nur noch mit den Gedanken darum kreist und gar nicht das Neue, das Zukünftige, was vielleicht aus dieser Enttäuschung neu wird, dass man das noch gar nicht sieht. Und es braucht dann jemand, der den Blick auch in der Enttäuschung wieder öffnet für das Neue, was Gott schon vorbereitet hat.
Enttäuscht, das haben wir schon vorher gehört, hier bei Kurs Null bedeutet auch eine Wahrnehmung der Realität. Und wenn sich da natürlich der Blickwinkel verändert, so wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Pfarrer Schneider, ist es doch durchaus was Positives, oder?
Ja, aus der Enttäuschung, also aus der angestammten Täuschung, der ich erlegen bin, erkenne ich, dass ich mich getäuscht habe in der Einschätzung einer Person oder einer Situation. Und jetzt mache ich mich neu auf dem Weg, mit diesen realen und wahren Erkenntnissen mein Leben fortzuführen mit Gottes Hilfe und mit Gottes Heiligen Geist.
Enttäuscht und was dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken, heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass überall Gott hinten dran steht?
Das heißt eigentlich, es geschieht nichts auf dieser Welt, ohne dass Gott es gefügt hat oder in die Vorsehung mit hineingenommen hat. Selbst das Schlimme, was wir immer wieder erfahren in unserem Leben, ist zwar jetzt nicht von Gott geplant als das Schlimme, aber er benutzt es, um das wieder zum Guten zu führen. Sogleich dem Pauluswort in der Lesung jetzt am Sonntag, wo es doch hieß, bringt alles mit Lob und Dank vor Gott und dankt ihm für alles. Das heißt, ich muss auch das annehmen und darf auch das annehmen, was mir zunächst zuwiderläuft oder was auch Gesellschaften zuwiderläuft, in dem Vertrauen darauf, dass es alles schon im göttlichen Plan ist. Das ist natürlich gerade da, wo man in der Situation drinsteht, ist es oft schwierig zu erkennen und man wird es erst aus der Rückschau auf sein Leben oder sogenannten Revision de vie, also in einer bestimmten Zeitspanne nochmal drauf zu schauen, wie ist denn das entstanden und wie hat es sich entwickelt, das im christlichen Geist zu tun. Da wird man dann erkennen, wie Gott gefügt hat. In dem Moment, wo man in der Situation steckt, ist es eher weniger und es kann durchaus sein, dass man auch mit der Situation hadert.
Ich meine, Gottes Willen entdecken heißt ja auch, dass ich ihn nicht unbedingt auf Anhieb finde, sondern ich muss ihn entdecken, ich muss ihn suchen.
Ja, ich denke, es braucht Kriterien und die gibt es ja, nämlich die Unterscheidung der Geister, wo ganz klar in diesen ignatianischen, also vom heiligen Ignatius aufgestellten Regeln, man sich etwas näher herantasten kann, was das Ganze denn bedeutet und wie es gemeint ist. Also ich zitiere einfach mal mehrere Dinge so aus dem Gedächtnis. Steht das Ganze, was geschieht, in einem guten Kontext? Bringt es mich mehr oder weniger zu Jesus hin? Führt es mich mehr oder weniger zum Glauben? Bringt es mich auf die Menschen zu, indem ich ihnen gut besonnen bin, oder bin ich eher davon weg? Und kommt das in der Heiligen Schrift vor und gibt es anlehnende Bibelstellen, die in die Richtung führen? Macht mich das im Herzen eher froh oder im Herzen eher traurig? So gibt es mehrere Merkmale der sogenannten Unterscheidung der Geister nach den großen ignatianischen Exerzitien vom heiligen Ignatius, die mir helfen, den Willen Gottes zu erkennen. Allerdings gibt es auch noch eine andere Methode, und ich möchte das Wort Methode sofort wieder streichen, weil es ist eher ein geistlicher Weg, wo ich einfach zum Heiligen Geist bete, mich von ihm führen lasse, eine Bibelstelle in einem gewissen Bibelsäckchen, wo alle Schriftstellen drin sind, ziehe und darauf vertraue, dass die Hand jetzt von Gott geführt ist und genau das zieht, was wir jetzt brauchen und was er uns sagen möchte. Gleichsam ist es aber auch so, dass jedes Sonntagsevangelium immer wieder auch die Frage an uns stellt, was hat das jetzt konkret mit mir zu tun? Denn das Wort Gottes ist ja immer ewigkeitsgültig und damit auch für die Zeit, in der wir leben, gültig. Und jedes Wort hat mir auch etwas zu sagen.
Sie haben die Methoden vorhin erläutert, wobei also berechtigt gesagt werden kann, es sind eigentlich gar keine Methoden, sondern es sind geistliche Hilfen.
Man könnte es jeden Tag machen, ich sage es mal ganz diplomatisch, wenn man es jeden Tag tun würde. Das heißt, man müsste sich eine Zeit dafür reservieren, immer wieder in sich hineinzuhören. Gerade dann, wenn Entscheidungen, seien sie noch so klein oder noch so groß, anstehen, um vorher den Herrn zu fragen, was das Ganze zu bedeuten hat. Oder auch oft Situationen, wo man nicht mit zurechtkommt oder Menschen, wo man nicht zurechtkommt und sich dann fragt, ja, warum ist der jetzt so? Was ist mit dem? Da kann das erhellende Licht des Heiligen Geistes und das Licht Gottes oft dazu beitragen, auch die Handlungsweise eines Menschen oder die Wirkungsweise einer Situation besser zu verstehen. Und wir müssen uns allerdings die Zeit dafür nehmen. Das ist jetzt auch kein Riesenzeitaufwand. Also mit einer Viertelstunde käme man da, glaube ich, schon ganz gut hin. Sich auch angewöhnen, wirklich jede Entscheidung vor Gott zu bringen.
Das heißt, Sie empfehlen uns wirklich, sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und mal innere Einkehr zu halten und mit Gott in Dialog zu kommen.
Ja, das empfehle ich. Und ich versuche das auch immer wieder selber zu praktizieren, wenn ich vor einem Seelsorgegespräch stehe oder vor einer Sitzung oder vor einem Termin, wo ich schon von vornherein weiß, das wird jetzt sehr unangenehm werden, dass ich immer wieder versuche zu hören, was Gott da genau von mir will. Eine andere Methode ist auch noch, die stammt jetzt nicht vom heiligen Ignatius, sondern vom heiligen Franziskus, dass man vorher zu seinem Schutzengel betet, dass der sich schon mal mit dem Schutzengel des Gesprächspartners absprechen möge und dass man so zusammen dann in das Gespräch geht, vorbereitet durch den Himmel und durch die Schutzengel. Ich habe das oft getan vor Prüfungen in meinem Theologiestudium und ich muss sagen, ich wurde bis jetzt nicht enttäuscht.
Herr Pfarrer Schneider, wie machen Sie das ganz konkret?
Ja, ich bete einfach zu meinem Schutzengel, dass er mich behüte und dass er in der konkreten Situation, nehmen wir mal eine Prüfung, schon mal mit dem Schutzengel des Prüfers spricht und bitte, dass sich beide drum kümmern.
Und das klappt?
Ja.
Toll.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Natürlich braucht es das Vertrauen, dass ich erstens einen Schutzengel habe. Das ist uns ja von Gott zugesagt, dass jeder seinen Schutzengel hat. Und ich erinnere da nur an die Ulrika Nisch vom Bodensee, die ja ihren Schutzengel sehen konnte und auch mit ihm sprechen konnte als einfache Küchenschwester. Und die Oberin, die daneben stand, die sah ihn nicht. Und erst kurz vor ihrem Tod, der Oberin, wurde es ihr dann auch gewährt, ihren eigenen Schutzengel mal zu sehen. Und dann erst hat sie geglaubt, dass die selige Ulrika Nisch vom Bodensee, dass die wirklich mit ihrem Schutzengel gesprochen hat und ihn gesehen hat. Denn für Gott ist nichts unmöglich, das zeigt sich auch wieder hier.
In allen Dingen Gottes Willen entdecken heißt dann auch, dass das für uns auch nicht unmöglich ist.
Ja, wenn wir uns ganz auf Gott einlassen und dieses Jesu ufam topie, also dieses Jesus, ich vertraue auf dich, versuchen zu leben, dann ist auch für uns nichts unmöglich. Allerdings müssen wir auch beachten, dass der Eigenwille des Menschen nicht immer Gottes Wille ist. und dass er oftmals seinen Heilswillen, der uns zum Guten und zum Glücklichsein und zur Freude führen will, unserem Eigenwillen entgegenstellen muss. Wir haben da ein einfaches Wort dafür. Wir sagen dann im Volksmund, unsere Pläne wurden durchkreuzt. Das heißt ja nichts anderes als eben, dass das Kreuz, das Zeichen des Heiles, unserem Eigenwillen entgegengesetzt wurde, damit wir den Willen Gottes tun und von ihm geführt zum Glücklichsein geführt werden.
Enttäuscht und was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null. Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Radio Horeb mit der Sendung Kurs Null. Enttäuscht und was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken. Das ist heute, liebe Zuhörer, unser Thema. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider. Herr Pfarrer Schneider, wenn wir von Enttäuschung sprechen, gibt es ja große und kleine Enttäuschungen. Enttäuschungen, die wir so ganz einfach wegstecken, die sich irgendwann wieder neutralisieren und alles wird gut. Aber auch Enttäuschungen, die so wirklich festsitzen, die extrem schmerzhaft sind. Blicken wir kurz auf unsere Kirche, auf unseren Glauben. Sicherlich sind wir da auch schon enttäuscht worden, aber dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken, das ist doch Wahnsinn, das ist doch richtig schwierig.
Ich denke, es gibt verschiedene Situationen, wo man mit Amtsträgern oder Bestimmungen der Kirche nicht zurechtgekommen ist und wo eine persönliche Verletzung stattgefunden hat. Und diese persönliche Verletzung ist oftmals unbemerkt geschehen. Also der sie verursacht hat, hat es nicht gemerkt. Und bei dem anderen hat es aber so viel ausgelöst, dass er sich allmählich von der Kirche abwendet, mit Gott hadert, weil diese Verletzung, diese seelische Verletzung so schmerzt, dass er da einfach nicht drüber kommt, wie der Volksmund sagt. Und da muss man dann schauen, und behutsam mit demjenigen reden, wenn er zum Gespräch bereit ist, um auszuloten, welche Verletzung das ist. Und oftmals, das muss ich leider auch sagen, sind es irgendwelche Aussprüche, die das Bodenpersonal Gottes bei einer bestimmten Person getan hat, ohne sich vorher zu überlegen, was das in dem anderen auslöst. Und vor allen Dingen auch nicht verstehend, kann man auch gar nicht verstehen, dass in manchen Menschen das so tief dann sitzt, dass sie dann mit Kirche, Gott und auch den Hirten hadern. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Antrittspredigt damals in Rom, als der Kardinaldiakon dann verkündet hat, Habemus Papam, wir haben einen neuen Papst, gesagt, die Kirche als Ganze und die Hirten in ihr müssen wie Christus sich auf den Weg machen, um die Menschen aus der Wüste herauszuführen, zu den Orten des Lebens, zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle. Nun geschieht es nicht selten, dass die Christen sich mehr um die sozialen, kulturellen und politischen Auswirkungen ihres Einsatzes kümmern und dabei den Glauben immer noch als eine selbstverständliche Voraussetzung des allgemeinen Lebens betrachten. In Wirklichkeit aber besteht diese Voraussetzung nicht nur nicht mehr in dieser Form, sondern wird häufig sogar geleugnet. Und das scheint mir ein Stück der Krise der Kirche wiederzuspiegeln, was damals Papst Benedikt XVI. Zu seinem Antritt gesagt hat. Gehen wir es mal im Einzelnen durch und schauen uns mal an, was das für uns heute bedeutet. Wenn es hier heißt, die Kirche als Ganze müssen sich wie Christus auf den Weg machen, das heißt, dass Pfarrer und Seelsorger sich nicht in ihrem Pfarrhaus verkriechen dürfen, sondern auf die Menschen zugehen und besonders sich um die Menschen kümmern, die innere Verletzungen haben und denen es schwerfällt, darüber zu sprechen.
Herr Pfarrer Schneider, da möchte ich direkt mal einhaken. Wird das denn überhaupt einem Pfarrer bewusst? Schließlich werden viele Pfarreien ja auch zusammengelegt. Es entstehen sehr große Pfarreiengemeinschaften. Und da kann es doch wirklich passieren, dass es dem Pfarrer gar nicht bewusst werden kann, ganz einfach, weil die Pfarrei zu groß geworden ist.
Da muss ich zustimmen. Das ist in meinen Vereinen, die jetzt nicht besonders groß sind, aber dennoch ist es nicht möglich, jede Verletzung eines jeden, der hier wohnt, zu kennen. Das ist schlichterdings unmöglich. Ich glaube, das ist in sogenannten Lebenswendepunkten, wo die Menschen sich dann an den Pfarrer wenden, weil sie Beistand, Hilfe brauchen. Da ist es einfacher, weil man, da sieht man ja, wenn jemand gestorben ist, wenn es einen Unglücksfall gab, wenn es eine schwierige Situation gab, wo man vermitteln musste, da ist es offensichtlich. Aber Verletzungen, die man so jahrzehntelang mit sich rumschleppt und die man auch nicht in das Sakrament der Buße bisher einbringen konnte, weil man mit der Situation oder der Person immer noch nicht versöhnt ist, da ist es auch für den Geistlichen schwierig, das auszuloten und nachzuvollziehen. Das kann dann nur dann geschehen, wenn Menschen sich in einem Gespräch öffnen, weil die Last zu groß ist und sie das gerne loswerden möchten.
Also der Impuls muss praktisch von der Pfarrgemeinde, von uns ausgehen.
Ja, aber ich denke auch, ist nicht nur Aufgabe des Pfarrers, sondern auch die Mitmenschen, denn es ist ja die Vereinigung der Glaubenden, die Kirche ausmacht, mit Jesus Christus, also um den Herrn versammelte Gemeinde, muss auch dafür einen wachen Blick haben, um Menschen hier beizustehen. Das kann nicht alleinig die Aufgabe des Pfarrers sein. Dann heißt es, die Menschen aus der Wüste herauszuführen zu den Orten des Lebens. Das verstehe ich so, dass da Einsamkeit, Alleinsein, Schwierigkeiten, Probleme zu äußern, Situationen, die das Leben, Krankheit, Not, Trauer, all diese Dinge, da sollen wir die Menschen nicht allein lassen, sondern hingehen zu ihnen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Für den Priester ist es ja klar, dass die Gemeinde, in die der Bischof ihn hineinsetzt, dass das die Menschen sind, die ihm anvertraut sind und für deren Fürsorge und sich um sie kümmern, er vor Gott ja auch Rechenschaft abzulegen hat. Also der nur im Pfarrhaus sitzt und nicht auf die Menschen zugeht, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, weil ich denke, die Menschen kommen nicht mehr so viel ins Pfarrhaus. Da ist auch eine gewisse Hemmschwelle immer wieder, dass man, ich höre das oft, wenn dann jemand anruft, Entschuldigung, dass ich Sie störe, dann sage ich immer, ja, aber Sie müssen mich doch stören, weil es ist doch richtig, dass Sie sich an mich wenden und Sie dürfen mich auch jederzeit stören, denn es ist ja meine Aufgabe. Aber das Hinausgehen zu den Menschen erleben wir auch in vielfältiger und verschiedener Form, dass es Hausbesuche vereinbart werden. Es gibt auch Situationen, wo der Pfarrer nicht erwünscht ist und ihm das auch deutlich gesagt wird. Ja, einen Hausbesuch möchten wir eigentlich nicht. Es ist schön, wenn wir uns in der Kirche sehen, aber das ist unser privater Bereich, da lassen wir keinen rein. Auch das gibt es in der heutigen Zeit. Ich habe schon Geburtstagsbesuche gehabt, jetzt nicht hier in dieser Pfarrei, aber in meiner Kaplanszeit, wo ich wirklich aus dem Haus herausgeworfen wurde, an der Tür schon, gesagt, ja, wir brauchen das nicht, wir brauchen auch Sie nicht. Ja. Also das gibt's alles, aber das ist eher der Einzelfall. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen spüren, der ist bei uns dabei und kümmert sich um uns. Natürlich auch nicht übertrieben, dass man jeden Tag irgendwo bei einer Familie auf der Matte steht und fragt, was haben Sie für Probleme, ich will sie jetzt lösen. So natürlich auch nicht. Aber ich glaube, hier steckt noch mehr drin. Da steht nämlich, die Kirche als Ganze und die Hirten. Das heißt, da sind die Bischöfe und wir sind ja immer die verlängerten Arme der Bischöfe und das Volk, um das wir uns kümmern, ist ja eigentlich aus dem Wächteramt des Bischofs und aus dem Hirtenamt des Bischofs. Und da der Hirte aber nicht überall da sein kann, hat er lauter Hirten, die dann von ihm beauftragt in den Pfarreien diesen Dienst wahrnehmen. Natürlich ist dieses gefährlich, dieses Bild, weil keiner der Gläubigen will sich heute noch gerne als Schaf bezeichnen lassen. Diese Assoziation kommt natürlich sofort auf, wenn man das Wort Hirte heißt. Aber gehen wir vom Hirtesein aus, das heißt hüten, bewahren, beschützen und auch die Richtung angeben.
Und es kommt doch auch nicht nur auf den Pfarrer drauf an, sondern es kommt doch auch auf seine Mitarbeiter drauf an, dass die auch sensibilisiert sind für die Nöte in der Pfarrei.
Ganz sicher. Deswegen gibt es ja im Pfarrgemeinderat ja auch immer Caritas- und Missio-Ausschuss und da hat man das schon auch im Blick für die Nöte der Pfarrei. Und wir kriegen auch immer wieder Spenden, auch unerwartete Spenden, die wir gerade genau dafür dann einsetzen, um Not zu lindern und Notleidenden zu helfen. Nur ist es manchmal gar nicht so einfach, weil manche auch ihre Not verstecken und es ihnen peinlich ist und man dann auch wieder viele Mitstreiter braucht, die einem dann davon erzählen. Ich habe zum Beispiel mit einigen Krankenhäusern hier in der Umgebung das Abkommen, wenn einer von uns aus den Gemeinden, die mir anvertraut sind, dort drin liegt, dass die mir eine kurze Information geben. Und das tun sie auch. Es ist natürlich auch wieder schwierig, weil der Datenschutz da ja auch mit hineinragt. Aber sie sagen, also es sind einige von ihnen drin, sie sollten mal vorbeischauen. Ja? Weil der Pfarrer das auch nicht immer wissen kann, bei den vielen Gemeinden, die er hat. Und manchmal geht ja auch eine Krankenhauseinweisung ganz, ganz plötzlich, sodass man nicht immer Tag und Nacht darüber informiert sein kann. Und viele wollen das auch gar nicht, dass das dann andere wissen und wollen das mit sich selber ausmachen. Das ist immer eine Gratwanderung.
Enttäuscht und was dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken, das wäre zum Beispiel im Krankenhaus, da zu sein bei den Kranken, für sie zu beten, informiert zu werden, wer ist jetzt gerade ins Krankenhaus gekommen?
Ja, es gibt verschiedene Modelle. Da, wo ich mal Kaplan war, da gab es eine Liste, die wurde uns dann ins Pfarramt gefaxt. Und da stand dann nicht der Name drauf, aber es stand die Anzahl derer aus unseren Pfarreien drauf. Und dann wussten wir, dass wir da hingehen müssen und es stand auch immer schon die Zimmernummer dabei. Das war sehr hilfreich. Es gibt aber auch, dass man ins Krankenhaus auf Verdacht fährt und ich gehe also alle 2 Wochen ins Krankenhaus, um dann eine Liste zu bekommen am Empfang, die man dann abgleichen muss mit einer anderen Liste, weil da stehen nicht die Ortsteile drauf. Und es ist dann immer sehr schwierig, das rauszubekommen. Und es ist wirklich der Detektivarbeit. Und natürlich geschieht es auch, dass man bei einer Veranstaltung ist und es wird dann gerade erzählt, du, der und der ist jetzt im Krankenhaus. Und dann weiß man es natürlich auch. Aber ich glaube, das, was hier hintersteht noch, ist auch wichtig, heraufzuführen zu den Orten des Lebens. Das ist also überall da, wo die Menschen leben. Das heißt für mich auch, wenn jetzt jemand Holz macht, ich bin zufällig da, dann helfe ich ihm vielleicht auch mal eine Schubkarre reinzufahren oder so. Diese Dinge sind, glaube ich, auch wichtig. Aber hier steht noch weiter, zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt. Das heißt, die Pfarrei sollte auch als Gemeinschaft der Glaubenden, die neu in der Pfarrei sind, annehmen, die zugezogen sind oder die sonst in einem Lebenswendepunkt stecken, ihnen das vermitteln, dass sie nicht allein gelassen sind, zum einen, weil der Herr bei ihnen sind, aber weil es auch Menschen gibt, die der Herr zu ihnen schickt.
Herr Pfarrer Schneider, wie ist das denn? In allen Dingen Gottes Willen entdecken. Sie sind Pfarrer, Sie leiten eine Pfarrgemeinde. Haben Sie denn in allen Dingen Gottes Willen schon entdeckt oder müssen Sie auch als Pfarrer immer wieder auf der Suche sein, Gottes Willen zu entdecken?
Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was ziemlich akut ist, wenn man in einer Schule von Lehrern hinterfragt wird, warum man das so macht und nicht anders macht und dann auch noch erlebt, dass diese Lehrer jetzt nicht unbedingt mit allem einverstanden sind, was Kirche macht und in einem den Vertreter der Kirche sehen, wo man jetzt mal so abladen kann, dann ist es für mich auch nicht oft nachvollziehbar, warum dieser Kübel über die Kirche jetzt auch über mich ausgegossen wird, weil ich bin ja eigentlich nur ein Werkzeug, was im Auftrag der Kirche handelt und ich muss ja das tun oder will auch das tun, was dieses Werkzeug tun soll durch die Hand, die es führt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr uns immer wieder führt und uns als Werkzeug benutzt. Das ist aber für viele dann nicht mehr nachvollziehbar, weil eben der Glaube an den Sohn Gottes und der Glaube an dem, was die Kirche lehrt, doch oft versickert, verschüttet oder sogar angegriffen wird.
Ist das Ihre Wahrnehmung oder ist das generell so?
Naja, das ist nicht nur meine Wahrnehmung. Also wenn wir das in den verschiedenen Bistümern anschauen Und da brauchen Sie nur ins Internet zu gehen. Die Kirche hat heutzutage keinen leichten Stand und wird oftmals in ihren Äußerungen nicht verstanden. Meines Erachtens liegt es aber nicht daran, weil die Menschen böswillig sind, sondern ich denke, es liegt eher daran, dass Glaubensgrundwissen über unsere Kirche massiv fehlt und dadurch manches für die Menschen nicht mehr verstehbar, unverständlich und dann der Ruf nach dem Zeitgeist-Anpassungsverhalten kommt. Das heißt, sie wollen, dass Kirche sich dem Zeitgeist anpasst, ohne die tiefere Wahrheit von Kirche als von Gott, von Jesus eingestiftet, noch zu kennen. Und ich gehe da d'accord mit dem Aufruf des unseres jetzigen Papstes und auch des Vorgängers schon, dass wir mehr Katechese in der Gemeinschaft der Glaubenden brauchen, mehr Anbetung, um wirklich die Zeit und Stille zu haben, um auch auf den Willen Gottes zu hören und dann auch verstehen, im Herzen verstehen, geführt durch den Heiligen Geist, was es eigentlich heißt, Kirche sein und warum das alles ist, was Kirche sagt und lehrt. Da können wir ja auch ganz anfangen bei Mose mit den 10 Geboten. Viele Gebote werden heute in der Gesellschaft und auch in Pfarrgemeinden mit Füßen getreten. Eigentlich hat uns Gott die Richtschnur schon gegeben, wie wir seinen Willen tun können. Aber es wird oftmals eigenmächtig ausgelegt oder auch eigenmächtig gar nicht mehr beachtet. Und das macht es natürlich auch schwer für die Geistlichen eines Bistums, aller Bistümer Deutschland, die klare und wahre Lehre zu verkünden. Wenn sie dem Zeitgeist nicht mehr entspricht, wird sie zunächst mal kritisch beäugt. Das haben wir ja auch im Vorfeld des Papstbesuches erlebt. Das erleben wir in den Medien, sobald sich ein Bischof äußert. Das erleben wir, wenn ein Pfarrer etwas klarer die Lehre darstellt. Das ist heute eine regelrechte Gratwanderung. Und dennoch können wir kein Jota von der Lehre Jesu Christi und der Lehre der katholischen Kirche abweichen, weil es ist Jesus Christus selber, der das eingestiftet hat.
Enttäuscht und was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken, das ist heute unser Thema in der Sendung Kurs Null. Dazu sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Enttäuscht, was dann? In allen Dingen Gottes Willen entdecken, das ist heute unser Thema in der Sendung Kurs Null, hier bei Radio Horeb. Und wir sind dazu verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider. Er ist uns aus Oberwiesenacker zugeschaltet. Herr Pfarrer Schneider, enttäuscht. Sind Sie schon mal richtig enttäuscht worden?
Ja, es gibt schon Situationen, wo ich jetzt nicht nur als Pfarrer, sondern auch einfach als Mensch enttäuscht wurde, weil ich in diese Person eine gewisse Hoffnung gesetzt hatte, dass sie ihre Aufgabe erfüllt und dann erlebt habe, dass sie überhaupt nichts gemacht hat. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil wenn man in jemand die Hoffnung setzt, dass der das kann und der sich das selber auch zutraut, aber dann aus Faulheit gar nichts macht, das enttäuscht schon. Und was anders ist, dass man gedacht hat, da ist einem einer gut gesonnen, und man erlebt dann, dass er in Wirklichkeit ständig hintenrum gegen einen geredet hat. Das enttäuscht dann, dass man ja vielleicht auch keine gute Menschenkenntnis hatte oder aber auch, dass jemand halt sich von der Bosheit hat ergreifen lassen, anstatt auf dem Weg Gottes und der Liebe Christi zu gehen.
Das ist wirklich schmerzhaft. Ich kann das nachvollziehen. Aber wie gehen Sie denn damit um?
Ja, ich denke, dass auch diese Dinge immer auch etwas mit dem Willen Gottes zu tun haben. Und dass auch diese Dinge, die man erlebt, ja, ich mache es dann einfach so, dass ich wieder zum Heiligen Geist bete, eine Bibelstelle ziehe und mir von ihm her erklären lasse, wie das Ganze zu verstehen ist. Manchmal braucht es da viele Bibelstellen und auch viele Tage, um das letztlich. Aber ich muss auch immer wieder neu zur Versöhnung bereit sein, denn wenn ich das immer mit mir trage, dann belastet mich das und setzt die Energien, die ich eigentlich als gute Energien in mir habe, lässt die brach liegen und es kreist immer um das Gleiche. Und das ist eigentlich schade. Ich glaube, Versöhnung, Vergebungsbereitschaft gehört dazu, dass man ein gelingendes Leben leben kann, selbst dann, wenn man immer wieder enttäuscht wird. Weil man muss ja auch verstehen, dass jeder Mensch Mensch ist. Und dazu hat auch Papst Benedikt etwas Gutes gesagt. Und auch das Konzil sagt in Lumen Gentium etwas dazu. Und dann kann man es eigentlich schon besser verstehen. Da heißt es nämlich, während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Das, was hier in Lumen Gentium ausgedrückt ist, denke ich, ist etwas, was wir alle immer wieder erfahren, dass wir Menschen, wie Jesus es einmal ausdrückt, immer wieder fallen. Das heißt, immer wieder vom Weg Gottes abweichen, dann die Reue zeigen dürfen, umkehren zu Gott und seiner Barmherzigkeit uns anvertrauen. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Wir alle sind diesem Diktat der Sünde immer wieder unterworfen. Dadurch auch, dass wir eben in der Schöpfung noch nicht alles vollkommen ist und sie immer noch im Schöpfen ist durch Gott und alles noch nicht ganz vollkommen ist, sind wir auch mit hineingenommen in dieses nicht vollkommene Sein und erleben immer wieder, dass wir scheitern, dass wir wieder neu anfangen müssen. Und das betrifft eigentlich jeden Menschen in verschiedenster Ausprägung. Insofern ist es einfacher, sich zu versöhnen und zu vergeben, weil wir ja alle immer wieder Fehler machen. Dass das nicht leicht ist, das erfahre auch ich immer wieder selber und sicher auch viele meiner Kollegen, seine eigene Schuld einzugestehen und zu sagen, ja, da habe ich wirklich Mist gebaut, das fällt immer schwer. Aber ich denke, es geht nicht anders, damit man wieder frei wird und frei für das, was Gott von einem will.
Sich der Schuld bewusst werden, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, ist das eine. Aber das andere ist doch auch zu sagen, Mensch, es tut mir leid, ich habe es jetzt wirklich kapiert, dass es verkehrt war, oder?
Das habe ich mit Reue gemeint. Dazu denke ich auch, wäre es wichtig zu erfahren, dass nur glaubend der Glaube wächst und stärker wird. Also es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, Gewissheit über das eigene Leben zu haben, als sich im ständig zunehmenden Maße der Liebe Gottes überlassen und die als immer größer erfahren wird als unser menschliches Denken, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Das heißt, ich darf auch als Sünder zerknirscht zu Gott kommen und ihn um seine Barmherzigkeit, um seine Liebe bitten, damit es wieder gut wird, weil ich merke, dass ich es alleine nicht kann. Das heißt, nicht das Ganze so ansehen als etwas, wo die Kirche Druck ausübt, sondern eher so als das Geschenk, was Gott mir macht, damit ich weitermachen kann. Er würde niemals sagen, so, das war's jetzt, jetzt reicht's, sondern ich darf immer wieder neu zu ihm kommen, wenn ich das bereue und wenn es mir wirklich leid tut.
Das heißt, in dem Moment habe ich ja dann auch Gottes Willen entdeckt. Er sagt, ich vergebe dir.
Ja, aber dadurch, dass sein Sohn, dass er selber Mensch geworden ist, kennt er ja alle Höhen und Tiefen unseres Menschseins, außer der Sünde. Und die hat er noch auf sich genommen, die aber nicht seine Sünde war. Und das ist das Entscheidende. Er fühlt mit uns mit, er leidet mit uns mit und er trägt uns auch mit. Aber ich denke, die Aussagen, die auch auf dem Papstbesuch in Deutschland in seinen 17 Ansprachen fielen, waren doch immer, vertraut euch diesem Gott an, setzt auf ihn, er will euch helfen, er will euch beistehen und er ist nie fern von euch. Und ich glaube, das hat viele Menschen auch sehr bewegt. Und daraus erfolgt natürlich, dass die Erneuerung der Kirche, und da brauchen wir nur auf den Evangelisationskongress vor einigen Wochen in Rom zu schauen, dass die Erneuerung der Kirche den Kirchenleuten ein großes Anliegen ist. Und sie geschieht aber eigentlich nur durch das Zeugnis, das das Leben der Gläubigen bietet. Also die Gläubigen sind aufgerufen, Zeugnis zu geben, wo sie Gott positiv erfahren haben und wo er sie aus den Enttäuschungen, aus den Enttäuschungen auch herausgeholt hat. Denn der Papst Benedikt analysiert sehr gut die heutige Zeit, und ich darf das nochmal zitieren: Der moderne Mensch ist häufig ratlos und vermag auf so viele Fragen zum Sinn des Lebens, die sein Denken bewegen und die Fragen, die tief in seinem Herzen wohnen, nicht zu antworten. Der Mensch kann diesen Fragen, die seinen eigenen und den Sinn der Wirklichkeit betreffen, aber auch nicht ausweichen. Er kann nicht nur in einer Dimension leben. Es wird jedoch nicht selten von der Suche nach dem Wesentlichen im Leben abgebracht, während ihm ein flüchtiges Glück angeboten wird. Ich denke, genau das ist das Problem. Das flüchtige Glück, was angeboten wird, dem wird oft hinterhergejagt. Und das wahre Glück, was Gott anbietet, das wird eher geringer gesetzt als das, was die Gesellschaft, was die Medien, was die Welt anbietet an flüchtigem Glück. Und ich glaube, da braucht es auch wieder neu, wie ich schon am Anfang der Sendung erwähnt habe, die Unterscheidung der Geister, damit man nicht irgendetwas nachjagt, was letztlich dann doch nicht zum Glücklichsein führt. Und Jesus Christus bietet uns das vollkommene Glücklichsein an. Und damit das umgesetzt werden kann, hat er die Kirche ins Leben gerufen. Auch durch die Sakramentenspendung, die ja immer dann geschieht, wenn Lebenswendepunkte eines Menschen im Blick kommen. Zum Beispiel in der Taufe als Gotteskind und Annehmen der Sohnschaft, in der Buße, in der Vergebungsbereitschaft und auch der Barmherzigkeit Gottes, in der Eucharistie, im sich ganz in sich aufnehmen Jesu Christi, in der Priesterweihe sich ganz in den Dienst Gottes stellen, in der Krankensalbung, in den schweren Stunden ist Gott bei dir und lässt dich nicht allein, und im Sakrament der Ehe, wo die Eheleute sich das gegenseitig spenden, wo Gott als Dritter mit in den Bund geht und die Menschen schützen und ihnen helfen will, dass sie ihre Ehe auch leben können. Immer an den Lebenswendepunkten, man könnte jetzt noch die ganzen Sakramentalien aufführen, wie Beerdigung und so weiter, aber das würde jetzt zu weit führen. Und es gibt auch immer wieder Symbole, die darauf hinweisen, auf die Güte und Nähe Gottes. Jedes Wegkreuz erzählt eigentlich davon. Jedes christliche, kirchliche Symbol kann uns sichtbar machen, dass Gott uns nah sein will. Und natürlich, das kommende Weihnachtsfest zeigt es uns ganz deutlich, Gott wird Mensch, er will uns nah sein, er will unsere Nähe, er klammert das Ganze nicht aus und sagt, ich bin Gott und da sind die Menschen. Nein, er will sich mit hineingegeben als Mensch, um als Mensch zu den Menschen mit Gott zu kommen. Das feiern wir an Weihnachten, Gott wird Mensch und er will allen nahe sein. Allerdings bedarf es natürlich da auch, dass die Menschen sich ihm öffnen und seine Nähe, die er uns schenken will, zulassen.
Enttäuscht und was dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken, darum geht's heute hier in unserer Sendung Kurs Null bei Radio Horeb. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Enttäuscht und was dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken. Das ist heute unser Thema. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Helmut Schneider aus Oberwiesenacker. Herr Pfarrer Schneider, geben Sie uns doch bitte nochmal Tipps, wie wir in allen Dingen Gottes Willen entdecken können, auch wenn es uns so richtig dreckig geht.
Das ist nicht so einfach. Da gibt es keine Patentlösung. Ich habe ja schon einige Tipps erwähnt in der Sendung, wie zum Beispiel das auf das Wort Gottes hören und vorher zum Heiligen Geist beten, die Sache mit dem Schutzengel. Aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, nämlich indem man regelmäßig die Bibel liest. Dass man sich zum Beispiel vornimmt, diesen Monat will ich mal das Markus-Evangelium durchlesen und nimmt sich da immer eine bestimmte Zeit für. Und ich glaube, beim Betrachten dieses Wortes, weil es ist oft so, man liest und dann bleibt man hängen. Und da kommen Gedanken, vielleicht kommen auch Regungen des Herzens, die mich auf eine bestimmte Fährte führen und wo ich denke, aha, das spricht mich jetzt persönlich an und der Satz ist jetzt für mich geschrieben worden. Wie ich schon sagte, das Wort Gottes ist immer ewigkeitsgültig. Das wäre eine Methode. Eine andere Methode wäre, in Glaubensgesprächskreise gehen, die in der Pfarrei angeboten werden, oder in einen Bibelgesprächskreis, wo man sich Monat für Monat trifft, um zu schauen, was ist das Wort Gottes jetzt an mich, was bedeutet es in der Sieben-Schritte-Strategie, die Missio in den kleinen christlichen Gemeinschaften in Afrika angefangen hat, wo man einfach zunächst mal das Wort Gottes praktisch wiederkäuend immer wieder wiederholt, dann sich darüber austauscht, in diesem Austausch und sich fragt, was bedeutet das jetzt für unsere konkrete Gemeinde oder für meine Situation, und das Ganze dann nochmal in einem Gebet zusammenfasst. Wir haben ja jeden Monat einmal einen Bibelgesprächskreis, wo wir das tun und wo reihum die Teilnehmer dann diesen Bibelgesprächskreis abwechselnd leiten. Natürlich kann ich auch ein Wort des Lebens mir nachschauen, das ja immer wieder herausgegeben wird auch, und schauen, was kann ich mit diesem Wort des Lebens anfangen, zum Beispiel von der Fokularbewegung, einem Säkularinstitut, und das dann den ganzen Monat über betrachte und immer wieder Situationen meines Lebens anschaue, was das mit dem Wort zu tun hat. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, aber ich glaube, eine wichtige Möglichkeit ist auch das Gespräch untereinander, dass man als Gemeinschaft der Glaubenden auch über den Glauben miteinander spricht, so wie es Papst Benedikt ja auch immer wieder sagt, durch den Glauben gestaltet dieses neue Leben die gesamte menschliche Existenz nach der radikalen Neuheit der Auferstehung. Im Maß der freien Bereitschaft des Menschen werden seine Gedanken und Gefühle und sein Verhalten allmählich geläutert und verwandelt auf einen Weg, in dem Christus ihn führt. Also ich glaube, es ist wichtig, auch was Apostel Paulus dazu gesagt hat. Er sagt uns, dass man nicht alleine evangelisiert, sondern dass man gemeinsam unterwegs ist im Glauben. Und wir sollten das wirklich nutzen, als Pfarrgemeinden miteinander über den Glauben in Austausch zu kommen. Es wird so viel Smalltalk und so viel nichtssagende Reden geführt, da wäre es wirklich besser, mal in die Tiefe zu gehen und sich über den Glauben auszutauschen, weil der Glaube ist das Elixier, was uns am Leben hält und uns über das jetzige Leben in das ewige Leben hineinführt.
Das heißt also, über den Glauben reden mit anderen.
Ja, der heilige Apostel Paulus hat dazu auch einmal gesagt, dass man das Wort Gottes wiederkäuend erleben soll. Er sagt uns, dass das wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir ohne das Wort Gottes, ohne den Glauben an ihn im Leben gar nicht bestehen können. Und ich glaube, das Zeugnis der Gläubigen ist ein Tipp, der wichtig ist, dass man wirklich auch erzählt, die Sendung heißt Enttäuscht und was dann, aber man darf durchaus auch erzählen, wo man befreit und erfreut wurde durch den Glauben und wo man Gottes Fügung und Führung gespürt hat. Das begeistert die anderen und das lässt sie auch mitreißen, auf den Glauben zu gehen. Und was ich auch persönlich sehr empfehle, sind diese Glaubensnächte unter dem Titel Night Fever, wo man einfach in eine Kirche geht, wo man eingeladen wird, eine Kerze bekommt, ein Licht anzündet, die Möglichkeit zu einem Gespräch, zu einer Segnung und zu einfachen Dasein und vor dem Herrn bleiben. Und das wird in fast allen Städten schon und auch Gemeinden oft angeboten. Man sollte einfach hingehen und sich beschenken lassen, denn mehr ist es nicht. Jesus will auch mit uns in Kontakt kommen über diese Art der Neuevangelisierung. Und natürlich, wenn einer vom Glauben erfüllt ist, darf er darüber reden, sodass der andere davon angesteckt wird.
Hingehen und sich beschenken lassen, Herr Pfarrer Schneider, das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserer Sendung Kurs Null über das Thema Enttäuscht und was dann in allen Dingen Gottes Willen entdecken, dass Sie darüber mit uns geredet haben.
Das habe ich sehr gerne getan und ich wünsche den Hörern, dass sie den ein oder anderen Tipp mal versuchen umzusetzen.
Liebe Zuhörer, danke schön auch an Sie, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120, 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen. Dann weiter mit der 8323 9675 120. Oder ganz einfach geht das auch über das Internet www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. www.horeb.org. Viele Informationen auch zu allen anderen Sendungen finden Sie auf dieser Webseite. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und zum guter Letzt soll natürlich Gott das letzte Wort haben, Herr Pfarrer Schneider. Ich darf Sie um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Herr segne euch, besonders auch die Kranken in dieser Zeit, wo immer wieder hindeutend auf das Kommen des Herrn ist, aber auch auf das Kommen des Herrn in unserem Herzen, dass wir die Türen unseres Herzens weit offen halten. Dazu segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.